Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power & Pace Triathlon Training. Ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power & Pace und freue mich ganz besonders, euch hier heute zu einer neuen Episode einladen und begrüßen zu dürfen. Und zwar beschäftigen wir uns, ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem heutigen Gast, mit dem Thema Wettkampfangst. Und wen könnte ich da Besseres hier zu Gast haben als ein bekanntes für mich Gesicht, für euch eine bekannte Stimme, und zwar Victoria Wieder. Vicky, du bist mittlerweile Sportpsychologin. Vorher warst du da noch mitten in der Weiterbildung, aber eben abgeschlossene Psychologin. Selbstständig mit Athletic Joy und hast deinen Fokus ganz klar auf Ausdauersportler gelegt, also auf Trailrunner, Triathleten und Rennradfahrer. Damit eben die beste Gesprächspartnerin, die ich hier heute haben kann. Und sag erstmal Moin.
Moin, moin und servus.
Schön, wieder hier zu sein. Das war schon die klassische Begrüßungsformel. Ja, voll.
Ich liebe es, ja. Damit ist ganz Deutschland abgedeckt.
Das stimmt wohl. Es ist so schön, dass du auch wieder da bist. Und ich glaube, das Thema kommt wirklich zu einem Zeitpunkt, wo jetzt eben gerade die Wettkampfsaison noch voll am Laufen ist. Ein Thema, was aber, glaube ich, ganz viele Athleten auch schon im Winter beispielsweise, wenn die Saison gerade losging und man am Anfang der Vorbereitung steht, man denkt ja immer, man baut auf die Form auf, aber in den ersten Wochen hat man so das Gefühl, oh Gott, wie soll ich denn in 6 oder 8 Monaten eine Langdistanz schaffen? Ich schaffe ja gerade mal 10 Kilometer in einem gemächlichen Tempo, wo, glaube ich, sogar Wettkampfangst hier und da mal aufkommen kann. Wir werden heute wahrscheinlich auch rausfinden, inwiefern das berechtigt ist, beziehungsweise was man von Anfang an vielleicht sogar dagegen tun kann, dass sie gar nicht erst aufkommt, sondern man einen Umgang damit findet. Und damit möchte ich gerne mit so einer allgemeinen Frage in diese Folge starten. Inwiefern du sagst, man kann Wettkampfangst genauer definieren, was das ist?
Mhm. Danke für die schöne Einleitung. ja, ich hoffe, dass jetzt mit so einer besseren Einführung oder genaueren Hinschauen auf die Wettkampfangst, dass dadurch die Zuhörer an den Endgeräten für sich selber besser reinfühlen können, was für eine Art Wettkampfangst sie eventuell haben, falls sie eine haben, falls sie es bei sich spüren. Ist es eher körperlich, ist es eher gedanklich? Also es geht, glaube ich, heute darum, dass wir das besser greifen können oder ein Angebot machen, dass jeder seine Angst vielleicht besser versteht und dadurch auch ein besseres Handling entwickeln kann. Und danach würde ich auch super gerne noch so 3, 4 Ansätze geben, wie man da klassischerweise rangehen könnte. Obwohl das ganze Thema Wettkampfangst so individuell ist, dass man jetzt nicht wie so ein Grundrezept von Chefkoch einfach nehmen kann und sagt, okay, mach das und dann ist die Wettkampfangst weg. Weil es bei jedem auch aus Sachen aus der Vergangenheit geben kann, die das mit beeinflussen oder ne, spezifische Stressoren im eigenen Leben noch mit drin sind, die Wettkampfangst triggern. Aber ich glaube, es ist heute ein gutes Thema, um da näher hinzuschauen und es vielleicht noch besser greifbar zu machen. Zu deiner Frage, ich bin abgeschwiffen, zu deiner Frage, wie kann man
sehr schöne Einleitung.
danke, danke. Zu deiner Frage, wie man es definieren kann oder was noch dahinter steckt. Klassischerweise nutzen wir die Unterteilung somatisch, also körperliche Angst, ne, so dieses Nervosität, der Muskeltonus ist erhöht, der Puls ist erhöht und auf der anderen Seite diese kognitive Wettkampfangst, also eher so auf dieser gedanklichen Ebene, Gedankenrasen, Fluchtsorgen, also Fluchtgedanken oder Leistungssorgen, die man hat, sich selber total viel Druck macht. Also, dass man einfach merkt, boah, meine Gedanken rasen und ich kann mich überhaupt nicht fokussieren, konzentrieren, mich auf den Moment einlassen, sondern ich bin eigentlich immer irgendwo im Kopf, aber nicht bei der Aufgabe, die ich machen sollte. Das sind so die beiden klassischen Schwerpunkte, wo sich die Zuhörer vielleicht auch schon so einteilen können, so okay, ha, bei mir ist das eher körperlich, ne, oder ich renne irgendwie 5-mal aufs Klo vor dem Wettkampf, oder es ist eher gedanklich und ich merke, ich kann nicht schlafen, ich mache mir die ganze Zeit einen Kopf. Und abhängig davon, welcher Schwerpunkt bei dir vorliegt, solltest du unterschiedliche Techniken auch nutzen und ausprobieren und auf jeden Fall im Training vorher auch schon üben oder im Alltag.
Das ist ein spannender
und normalerweise Punkt. Sagt man in der Forschung, dass so der Zusammenhang, oder es wurde davon ausgegangen in der Theorie, dass der Zusammenhang zwischen dieser gedanklichen Wettkampfangst und der Performance, darum geht es uns ja im Endeffekt, wir wollen ja alle gut performen, dass dieser Zusammenhang linear ist, also umso mehr kognitive, gedankliche Angst ich habe, desto schlechter ist meine Performance. Und bei dieser körperlichen Angst geht man eher von einem anderen Zusammenhang aus, eher von so einem umgedrehten U. Also man braucht so ein gewisses Maß an körperlicher Anspannung, die korreliert halt mit so einer körperlichen Nervosität, die wir auch als Angst interpretieren. Ne, diese Anspannung, die wir brauchen. Du willst ja nicht komplett müde, entspannt am Start stehen und dann langsam losschlendern. Deswegen wird da eher von so einem umgedrehten U ausgegangen. Irgendwann kippt es und irgendwann ist die Anspannung zu hoch und dann leidet die Performance doch wieder drunter.
Ich kenne den Ansatz, beziehungsweise ja, diese Aussage auch in Verbindung mit, da habe ich vor 3 Jahren, glaube ich, mal einen Podcast aufgenommen mit einem Mentaltrainer, Selbstregulation. Dass man eben schauen muss, welche Anspannung man braucht für den Wettkampf, um da gut durchzukommen und wann es zu wenig und wann es zu viel ist.
Ja.
Das nur am Rande, schießt mir da so ein. Ja.
Man muss aber sagen, dass so dieser lineare Zusammenhang zwischen dieser gedanklichen Angst und der Performance, die man bringt, der ist sehr umstritten. Also das ist, das kann man eigentlich so nicht stehen lassen, weil es ein bisschen komplexer bzw. komplizierter wird. Es geht nicht primär um die Angst, jetzt ist das schon was ich vorwegnehme, sondern es geht mehr um die Art und Weise, wie du als Athlet diese Angst interpretierst. Also wenn du zum Beispiel die Erfahrung gemacht hast in den letzten Wettkämpfen, dass diese Angst und Anspannung dir total geholfen hat, gut zu performen und körperlich Bestleistung abzuliefern, dann interpretierst du diese Angst mehr und mehr als förderlich und hast keine Angst vor der Angst, also nimmst diese Angst nicht als lähmend wahr. Und das ist eigentlich viel mehr der entscheidende Faktor, also nicht wie viel Wettkampfangst habe ich, sondern wie interpretiere ich diese Angst? Und da sieht man auch wunderschön in Studien, dass ja, es viel mehr um diese Interpretation geht, als um die Angst an sich. Zumindest was so die, vor allem auch die körperliche Anspannung angeht.
Siehst du, Studien sind ein gutes Stichwort. Wie ist denn, wenn wir zu dem Thema jetzt schon kommen wollen, die bisherige Forschungslage zu dem anscheinend doch eher komplexeren Thema Wettkampfangst?
Also in meiner Recherche der letzten Tage habe ich mal wieder gemerkt, boah, die Studien, die es dazu gibt, haben meistens eine super kleine Stichgruppe, also gerne irgendwie mal so N gleich 20, N gleich 40, wo man sagt so, ja, okay, die Güte der Studien ist jetzt nicht so hoch, dass wir es einfach 1:1 übernehmen könnten. Und dann merkt man halt auch so gerade in der Wettkampfangst und in dem Zusammenhang zwischen Angst und Performance, dass es sehr sportspezifisch ist. Also wenn man sich das jetzt auch im Triathlon schon vorstellt, es macht einen Unterschied, ob ich Angst habe, aber gleichzeitig in Anführungszeichen nur laufen muss oder ob ich Angst habe und im Wasser bin und ich schon sowieso vielleicht viel mehr unter Stress stehe. Und das hängt auch wieder von anderen Faktoren ab, wie hoch ist mein Selbstwert gerade generell oder wie viel Selbstbewusstsein habe ich, wie viel Erfahrung habe ich, was liegen sonst noch an anderen psychologischen Faktoren vor, wie ist generell mein Stress im Arbeitsalltag. Also es ist einfach viel zu komplex, als von einfachen Zusammenhängen auszugehen. Und meines Wissens gibt es zwar schöne Meta-Analysen, aber gleichzeitig halt viele Studien, die einfach nur super kleine Stichproben haben.
Das heißt, jetzt auch hinsichtlich deiner Vorbereitung zum heutigen Thema war es so, dass du dachtest, okay, gut, es gibt einiges, aber was du auch schon gesagt hast, die Repräsentativität davon muss man gucken. Ich meine, jetzt als ich dir zugehört habe und du gleich sagtest, Wettkampfangst ist sehr sportspezifisch, allein aus einer objektiven Perspektive heraus auf den Triathlon zu schauen im Vergleich zu jemandem, der, wie du auch gesagt hast, nur laufen muss, da denke ich mir ja jetzt schon, ich bin selber in diesem, also dem Triathlon verbandelt, aber als jemand, der mit dem Sport nichts zu tun hat, denke ich mir dann so, und dann schwimmen die weniger oder mehr Distanzen, dann fahren die noch relativ lange Fahrer und dann gehen die auch noch laufen. Also die sind immer so mal locker 14 Stunden unterwegs. Dass man sich davor vielleicht ein bisschen ins Hemd macht, ist ja irgendwie das Naheliegendste.
Ja. Und deswegen umso sinnvoller finde ich, dass man sich halt im Vorhinein mit der eigenen Art und Weise von Angst, die man vielleicht schon erlebt hat oder vermutet, in Zukunft nochmal zu erleben, auseinanderzusetzen. Und da bin ich dann eher der Fan von, du als Athlet, solltest du deine Eigenarten kennenlernen und dein eigenes Rezept schreiben, wie du am besten mit deiner Angst umgehst. Und ich wollte jetzt nicht einfach sagen, mach autogenes Training, mach PMR und dann geht's dir gut. Und dann klappt das schon, sondern da lohnt es sich wirklich genau hinzugucken und vor allem zu experimentieren, was passt zu mir, welche Arten von Techniken passen zu mir. Und vor allem finde ich vorweg erstmal die Frage, habe ich denn wirklich so die simplen Dinge wirklich schon durchdacht und abgehakt? Also sowas wie Checklisten. Habe ich Checklisten, wo ich genau weiß, was mache ich die letzten 24 Stunden vorm Wettkampf? Ne? Oder so ein Sequenzplan, was mache ich die letzte Stunde vorm Wettkampf? Trainingsspezifisch, organisatorisch, als auch mental. Was habe ich da für Checklisten, was mich bis zu meinem optimalen Zustand an der Startlinie im Startmoment hinführt?
Ich habe mal eine Frage, vielleicht hast du die Antwort jetzt vorher schon gegeben, aber ist Wettkampfangst gleich Wettkampfangst? Also wenn ich zum Beispiel merke, egal ob es jetzt, also erstmal, egal ob es jetzt körperlicher oder gedanklicher Natur ist, ich merke, ich bin irgendwie nervös oder irgendwas passiert mit mir, mit meinem Körper, in meinem Kopf und so weiter und so fort, kann ich dann gleich sagen, weil es 2 Wochen, 1 Woche, 4, 3 Tage vorm Rennen ist, okay, hier ist ein ganz klarer Fall von Wettkampfangst. Und wir kommen gleich dazu, wie man die auflösen kann, wie man vielleicht mit weniger Angst oder mit sogar gar keiner Angst in den Wettkampf gehen kann. Oder würdest du da sogar noch unterscheiden zwischen, also vielleicht ist Wettkampfangst so das die Oberangst, sag ich mal, aber die kann auch in verschiedenen einzelnen Ängsten auftreten.
Du meinst verschiedene Aspekte im Fokus haben? Oder wie meinst du das?
Ja, zum Beispiel, oder also vielleicht ist Wettkampfangst wirklich so das Naheliegendste, dass man sagt, ja, ist ja klar, dass ich, keine Ahnung, ständig zum Klo rennen muss oder keinen klaren Gedanken fassen kann bei allen anderen Sachen außer im Training kurz vorm Rennen oder, ein klarer Fall von Wettkampfangst, oder macht man sich damit ein bisschen zu leicht, einfach zu sagen, es ist Wettkampfangst und dann habe ich mir das erklärt und muss halt gucken, wie ich damit umgehe, oder gibt es da noch so kleinere Unterteilungen? So, vielleicht ist, deswegen habe ich vorher gesagt, vielleicht hast du die Antwort sowieso in deiner Erklärung schon gegeben, weil es dann eben lediglich diese körperliche Komponente oder die gedankliche Komponente gibt und man sich dann damit auseinandersetzt. Und welches ist, kriegt man ja selber von sich mit, so gut dürfte man sich erkennen.
Also das sind halt die Ebenen, auf denen es stattfindet, ne, diese Angst,
ja,
wo du es erleben kannst, aber worauf sich das jetzt bezieht, worauf sich diese Angst bezieht, ob die sich darauf bezieht, dass du Angst hast davor zu versagen, ob du Angst hast vor der Beurteilung deines Umfeldes oder ja, ob du dir einfach, ob da generell irgendwie einfach das eher ein Symptom von Perfektionismus ist, wo du ne, Angst hast, dass du nicht genau das leistest, was du leisten möchtest. Also dahinter kann so viel stecken. Ich weiß nicht, ob darauf deine Frage abzielt. Ne?
Ja, doch, aber genau unter, das ist es. Ja.
Unter diesem Namen Wettkampfangst kann halt nochmal total viel stecken. Das stimmt.
Genau, das war meine Frage.
Ja.
Okay, und das findet man dann eben, je nachdem, wie intensiv man sich damit auseinandersetzt, dass eine Angst aufkommt, für sich selbst heraus.
Ja, ja. Also ich kenne es auch von manchen Athleten bei mir, dass das dann teilweise damit zusammenhängen kann, dass irgendwie noch innere Stimmen vom Coach oder von den Eltern oder sowas immer lauter werden, wenn es halt um so Leistungsmomente geht, ne? Und da irgendwie auf einmal die Familie mit ins Spiel kommt. Also wo man so denkt, von außen würde man das niemals erkennen und vielleicht einfach denken, ja, wir müssen uns jetzt hier auf den Wettkampf konzentrieren und an deiner Konzentration arbeiten. Aber vielleicht gibt's einfach so manche Thematiken, die dann getriggert werden durch diese Wettkampfmomente, die aber gar nicht wettkampfspezifisch sind, ne? Wie jetzt zum Beispiel, ich möchte Erwartungen erfüllen von Person XY.
Ja.
Genau.
Gut. Ja, genau, das wollte ich wissen. Das finde ich unfassbar.
Das wolltest du wissen.
Ja, so tief gehen wir da aber heute nicht rein, wenn ich richtig liege.
Nee, dann hätten wir 3 Stunden zu quatschen.
Du hast es vorhin schon einmal angeteasert. Es gibt ja dann verschiedene Möglichkeiten, wie ich mit dieser Wettkampfangst, wenn sie aufkommt, umgehen kann. Und was ich im besten Fall dagegen tun kann, dass Wettkampfangst überhaupt aufkommt, wenn ich das richtig rausgehört habe. Mhm. Würdest du mit dem wichtigen Punkt fortsetzen wollen?
Gerne. Rückfrage, hast du denn irgendwas gemacht bisher? Also wenn du angespannt warst, hast du irgendwelche Techniken angewendet? Jetzt bin ich neugierig.
Also es ist wahrscheinlich so, dass wenn ich dir jetzt erzähle, wie sich das bei mir entwickelt hat, du wahrscheinlich ziemlich sicher sagen könntest, das und das und das ist eine Methode oder eine Technik, die man dann, ne, das nennt man so und so, weil du das und das getan hast. Ich für meinen Teil kann das jetzt nicht klar benennen, welche Technik oder welches Tool ich angewandt habe, aber ich habe nur festgestellt, das habe ich dir teilweise auch in einzelnen Podcast-Folgen oder auch mal auf Instagram mit der Community geteilt, dass je länger ich diesen Sport schon mache und je regelmäßiger und je größer der Effekt von den einzelnen Trainingseinheiten von dieser Kontinuität ist, plus die Erfahrung von verschiedenen Wettkämpfen, an denen ich teilgenommen habe, desto mehr ist eben mein Selbstvertrauen teilweise, glaube ich, sogar erst entstanden. Das war wahrscheinlich vor allem ganz am Anfang, als ich das noch nicht alles so strukturiert angegangen bin, noch gar nicht unbedingt da, sondern dann war das eher so Try and Error, cool, ich mach da mal mit, weil das macht schon irgendwie Spaß und dann gucke ich mal, was dabei rumkommt. Mittlerweile habe ich da schon eine gewisse Routine, sowohl im Training als auch im Wettkampf, sodass ich, wenn ich zum Beispiel vor der nächsten Mitteldistanz stehe, paar Tage vorher, aber vor allen Dingen kurz vorm Schwimmstart, dass ich schon auch aufgeregt bin, ein bisschen angespannt, aber auch, weil ich zum Beispiel letzte Saison so ein Glück hatte, dass ich wusste, ich bin fit, alles klappt und ich habe das ja schon ganz oft geschafft. Das ist das, was mir totales Selbstvertrauen, aber auch Selbstbewusstsein gibt vor dem Hintergrund, dass das Training gut gelaufen ist, die bisherigen Wettkämpfe letzte Saison alle sehr erfolgreich waren, sodass ich auch selbstbewusst in diesen Wettkampf gehen konnte und letztendlich kommt es ja immer auf die Tagesform an. Also das lässt sich jetzt so leicht sagen, aber das ist so das Ergebnis aus jahrelanger Erfahrung, jahrelang regelmäßigem Training und eben verbesserte Leistung, Fortschritte verzeichnen und so weiter. Dadurch bin ich schon auch aufgeregt. Also ich weiß, letztes Jahr bei meinem so bisher besten Rennen war ich unfassbar aufgeregt. So 1-2 Tage vorher und dann piekte das natürlich kurz vorm Start, weil ich einfach wusste, es gibt da richtig viel PS, die ich auf die Straße bringen kann und ich muss halt nur mutig genug sein, das auch zu machen.
Ja.
Und ich glaube, diesen Mut aufzubringen, das ist das, was mich letztendlich zur Aufregung gebracht hat vorher, weil ich nicht wusste, ob es mir gelingt, ob ich mich überwinden kann.
Klingt ja eigentlich nach einer ganz guten Aufregung.
Ja, das war's. Förderlich. Aber es ist natürlich, man weiß immer nicht so, wohin damit, oder? Ja. So meine Erfahrung, so ein paar Tage vorher, kurz bevor es losgeht, das Einzige, was du tun kannst, weil du auch gesagt hast, da komme ich jetzt gerade mal drauf zurück, ich hoffe, ich so nicht zu ausschweifen jetzt meine Antwort, habe ich die simpelsten Sachen schon erledigt, wie Checklisten und so. Ich bin dann immer super happy, wenn man zum Beispiel so ein größeres Rennen hat, wo du am Freitag in deine Unterkunft eincheckst, Samstag sind dann so Sachen wie Registrierung, Bike-Check-in und Sonntag ist dann das Rennen oder freitags teilweise schon Registrierung, dass du weißt, okay, jetzt habe ich zumindest mal meinen Rucksack mit meinen Wechselbeuteln und allem, was dazugehört. Tag später mache ich das Fahrrad fertig und kann schon in die Vorbereitung gehen. Dann bringst du das Fahrrad weg, weißt du, dann wirst du langsam so aktiv und bist nicht mehr so gehemmt, weil du einfach nur diese Aufregung und diese Nervosität in dir trägst und kannst aber nichts machen.
Verstehe.
Wenn das so anläuft, dann tut das ganz gut.
Ich habe ja anfangs gemeint, dass es nicht nur der Zusammenhang ist zwischen, oder dass da nicht grundlegend ein linearer Zusammenhang ist zwischen der Angst, die man hat und der Performance, sondern dass es total entscheidend ist, wie man diese Angst interpretiert, ob man die als lähmend oder als förderlich interpretiert. Und dann könnte man ja jetzt fragen, okay, was entscheidet denn darüber, wie man es interpretiert? Also was braucht es, damit man es als förderlich wahrnimmt und was braucht es, damit man es als lähmend wahrnimmt? Und da ist der entscheidende Faktor, dass man sich selber als denjenigen oder diejenige empfindet, die die Situation unter Kontrolle hat. Ja?
Mhm.
Und ich wette, dass du auch so mit deiner Erfahrung, die du dann hattest und der Routine, der Wettkampfroutine, die du hattest, immer mehr das Empfinden hattest, okay, ich bin noch in Kontrolle von diesem Moment und von diesem Wettkampf und von meiner Leistung. Und alle Übungen und alle Strategien, die man anwendet, haben das gemeinsame Ziel, dass man das Kontrollempfinden über den gegenwärtigen Moment steigern möchte. Und ne, die Kontrolle, die man über seinen Körper hat, über die Anspannung, die man hat, die Gedanken, die man hat. Also wenn man merkt, man hat ein hohes Maß an Anspannung, ein hohes Maß an Angst, dann wäre für mich die erste Frage, wie können wir es schaffen? Was wäre der Gamechanger, dass du ein höheres Kontrollempfinden hast? Wäre das, dass man körperlich ansetzt und sagt, okay, wir üben, dass du, Stichwort Selbstregulation, die körperliche Anspannung besser regulierst durch Entspannungsübungen, oder trainieren wir monatelang vorher passende Selbstgespräche zu dir ein? Was da passend ist, ist auch nochmal eine Kunst, dass man wirklich die eigenen Selbstgespräche findet, um da ein Gefühl von Kontrolle zu entwickeln. Oder gehen wir noch eine Stufe höher, steigern wir das Kontrollempfinden, indem wir eine Art von Achtsamkeit und Distanzierung den Gedanken gegenüber einüben und uns gar nicht mehr mit den Gedanken identifizieren und dadurch ein Kontrollempfinden kriegen, obwohl wir die Gedanken nicht ändern, ne, diese Angstgedanken. Also Stichwort Kontrolle und wie steigere ich das Kontrollempfinden über die Situation, ist für mich essentiell oder gerade der Kern, wenn es ums Thema Angst geht. Und da gab es auch eine ganz spannende Studie.
Bitte, ja.
Da ging es, ich meine, das waren Schwimmer, weil beim Thema Schwimmen ist Angst schon, ne, ganz gut bekannt und häufig anzutreffen. Mögen vielleicht manche Athleten unter uns kennen. Und da gab es eine Studie, wo verschiedene Techniken verglichen wurden. Auch sogar mit einer Kontrollstudie, was mich gefreut hat. Die erste Gruppe hat progressive Muskelrelaxation gemacht, eine Art von Entspannungstechnik, die vielleicht einige kennen, für die, die es nicht kennen. Da geht es darum, dass man den Weg der Entspannung nutzt, dass man den Körper entspannt und dadurch hoffentlich auch geistig besser zur Ruhe kommt, indem man seine Muskeln anspannt und wieder entspannt. Die zweite Gruppe hat Imaginationsübungen gemacht, also so Vorstellungstraining, wo sich so die Schlüsselmomente im Wettkampf vorgestellt wurden und auch vorgestellt wurde, wie man die erfolgreich meistert. Und die dritte Gruppe hat einfach nichts gemacht. Und da wurde geguckt, wie wirkt sich das auf die körperliche als auch auf die gedankliche Angst aus, die man hat. Und die Ergebnisse waren, fand ich ganz spannend und irgendwie auch nachvollziehbar, dass eigentlich nur diese Vorstellungsübung, diese Imagination, diese gedankliche Angst reduzieren konnte. Also es hat nicht gereicht, sich einfach mal generell zu entspannen, um sich jetzt weniger Kopf drum zu machen, was jetzt passiert, sondern man muss sich schon spezifisch mit dieser Situation auseinandersetzen, um diese gedankliche Angst zu verbessern. Und sonst hat PMR, also diese progressive Muskelrelaxation, schon auf diese körperliche Angst gewirkt. Aber der größte Effekt war wahrnehmbar bei dem Zusammenhang zwischen Vorstellungstraining und dieser kognitiven Angst.
Spannend. Jetzt überlege ich gerade, welche Entspannungsmethoden ich mal mehr, mal weniger bei mir anwende, wenn ich das Gefühl habe, es ist auf jeden Fall notwendig. Yoga mache ich ein bisschen. Hin und wieder meditiere ich auch. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn du sagst, das Einzige, was wirklich einen hilfreichen Effekt verzeichnen konnte, war dieses Imaginationstraining, war das richtige Wort, ne? Inwiefern man, wenn man diese Imagination durchführt, auch in so einen meditativen Zustand kommt, weil das ja dann nicht nur, sag ich mal, das körperliche System, sondern offensichtlich eben auch das Gedankliche runterbringt. Wohingegen ich persönlich, subjektive Wahrnehmung, beim Yoga, je nachdem natürlich auch von welcher Intensität die Einheit ist, wenig das Gefühl habe, dass ich gedanklich so richtig runterkomme.
Ja. Also was so Meditation und Imagination gemeinsam haben, obwohl die eigentlich grundlegend unterschiedlich sind, ist, Imagination ist generell immer wirksamer, wenn du vorher in einem gewissen entspannten Modus ankommst durch Atemübungen, ne? Also mehr im Moment ankommst, diese typische Einleitung mit wir atmen erstmal, wir erden uns erstmal, da weiß man, dann wirken so Imaginationsübungen besser. Und das ist ja auch das, was du häufig in der Meditation hast, dass du diese Gegenwärtigkeit üben möchtest, weil dadurch einfach die Übungen, die du machst, effektiver werden.
Ja.
Aber trotzdem hast du ja bei der Imagination da, um es mal konkret zu machen, da stelle ich dann meinen Athleten die Frage, was sind denn so die 2, 3, 4 Situationen, die darüber entscheiden, ob du heute eine optimale Leistung bringst oder nicht. Ja, also was sind wirklich für dich so die Momente, an denen du merken würdest, es läuft oder es läuft nicht. Ja. Und dann versuchen wir die zu visualisieren, also uns einfach vorzustellen gedanklich, das geht eigentlich relativ leicht, einfach nur so eine Art von Kopfkino, wie du diese Situation durchläufst. Und dann machen wir das aber mehrfach aus verschiedenen Perspektiven, um das einfach immer besser greifbar zu machen. Also mal aus der Zuschauerperspektive, mal aus der eigenen Perspektive, aus verschiedenen Kamerarichtungen, damit man sich so an dieses Bild gewöhnt innerlich und es auch anfängt so wirklich zu spüren, auch ne, körperlich zu spüren, wie würde sich das anfühlen. Und dann auch noch so immer spezifischer zu werden, okay, wenn du einen Tag vorher das machst, so guck dir die Wettervorhersage an, welche Witterungsbedingungen wird es geben, wie sind die Lichtverhältnisse, ist es morgens, ist es abends, also wir wollen es so genau wie möglich machen. Sind da viele Zuschauer, ist der Boden matschig, ist er fest, was für Geräusche wirst du hören? Also wir versuchen das so echt wie möglich zu machen, so erlebbar wie möglich zu machen, damit du gefühlt diese Situation schon durchlebt hast.
Ach krass, okay.
Das man bedarf manchmal einer gewissen Anleitung, ne?
Ja.
Kann man sich vorstellen. Aber es ist super wirksam, um gedanklich Kontrolle zu gewinnen, schon im Vorhinein über den Wettkampf.
Ja, wollte ich gerade sagen, so dass man an sich gar nicht mehr weiter im Wettkampf dann überrascht werden kann.
Ja, genau, so kenne ich schon, hatte ich schon.
Simpel gestern. Ausgedrückt, ne? Ja, genau.
Ja. Ja.
Das ist interessant.
Also das wäre so der erste Ansatz, der vor allem gut wirkt halt bei dieser gedanklichen Wettkampfangst. Das zweite, was man nutzen könnte, gerade bei so körperlicher Angst, ist natürlich dieses Thema Entspannung. Entweder durch, es gibt ja mal zwei Richtungen, dass du sagst, ich beeinflusse meinen Körper durch Atemübungen, durch PMR und hoffe dadurch auch meinen Geist zu beruhigen. Oder andersrum, ich mache sowas wie autogenes Training, Meditation und hoffe, dass dadurch auch mein Muskeltonus, mein Atem, mein Puls sich reduzieren. Mhm. Die beiden Richtungen könnte man nutzen. Dann für mich unumgänglich, Punkt 3 ist Thema Selbstgespräche. Also es wird häufig überschätzt, wie viel man mit sich selber redet. Gerade so, wir im westlichen Bereich denken so, wir reden die ganze Zeit mit uns, aber es ist nicht unbedingt so. Aber natürlich, gerade wenn der Stress hoch ist und wir angespannt sind und eine Differenz merken zwischen dem Ziel, was wir hatten und dem, wie wir gerade performen, dann fangen die negativen Selbstgespräche an. Und dafür sollte man halt, darauf sollte man halt vorbereitet sein. Ne? So, wie reagiere ich auf diese negativen Selbstgespräche?
Ja.
Und das können wir halt auch vorher super gut üben. Das wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema.
Das kann ich mir vorstellen.
Worüber wir sprechen könnten.
Ja. Sehr gerne.
Aber ich persönlich,
wer schon öfter eingeschaltet hat, entschuldige, dass ich unterbreche.
Alles gut.
Der weiß, dass du eigentlich bei jedem Thema, über das wir uns im Podcast unterhalten, mal mindestens am Rande erwähnst und dann geht es noch darum, wie du mit dir selber sprichst.
Mhm.
Also denke ich, kommen wir langsam an den Punkt, wo es sich wirklich lohnt, eine eigene Folge zum Thema Selbstgespräche zu machen, auf jeden Fall.
Ja, gerne. Ja, wunderschönes Thema, wenn man es für sich selber immer mehr greift und lernt, wie man da förderlich mit sich selber sprechen kann. Mhm. Oder was für mich auch einer der schönsten Methoden ist, gerade im Ausdauersport, das ich liebe irgendwie noch zu vermitteln, ist Thema Achtsamkeit, Meditation, halt Distanz den eigenen Gedanken über. Und ja, was ich halt auch beim Rennradfahren selber liebe, dass wenn ich so Gedanken habe wie am Berg zum Beispiel, sowas wie, boah, ist das anstrengend oder ich will nicht mehr, ne? Oder solche Gedanken können ja kommen, dass ich mich dann distanziere von diesen Gedanken und einfach noch drei Worte hinzufüge und mich dazu animiere zu denken, okay, ich denke, dass ich nicht mehr kann. Also diese drei Wörter, ich denke das und dadurch eine Distanz herbeiführe. Ja, das ist alles unter dem Deckmantel Achtsamkeit und so Diffusion, Distanzierung von den Gedanken und das kann total helfen, vorm Wettkampf zu üben um zu wissen, hey, ich bin in der Kontrolle über das, was ich denke, beziehungsweise ob ich das glauben möchte, was ich denke. Jetzt wird es recht abstrakt, aber es ist so hilfreich, das zu üben, anzuwenden. Ich überlege schon, ob ich irgendwie so einen mehrteiligen Kurs mache, wo man das übt, gerade so sportspezifisch, weil es einfach in meinen Augen so viel Sinn macht, da ja vor dem Wettkampf schon mindestens 6 oder 10 Wochen vorher das einzuüben und dadurch die optimale Performance zu bringen.
Ja, lass uns kurz bei dem abstrakten Aspekt bleiben, wenn es okay ist. Und zwar, es ist ja, du hast schon von Meditation gesprochen und dass man sich eben mit seinen Gedanken auseinandersetzt, auch vor dem Hintergrund, dass man eben erkennt, das sind nur Gedanken, ne? Und das ist nicht original das, was wirklich gerade passiert, weil teilweise kann man ja ziemlich simpel den Abgleich herstellen zu, welche Performance liefere ich gerade und wie bin ich mental da also eingestellt. Na, es gibt ja zum Beispiel in den Meditationen, wenn man jetzt eine angeleitete hat, gibt es ja ganz oft dann, vor allem am Anfang, wenn man ankommen soll in der Situation, sich erdet, zur Ruhe kommen soll, diese Anweisung. Und wenn du gerade merkst, dass Gedanken kommen, kannst du das wahrnehmen und dann lass sie aber auch wieder gehen. Und je nachdem, wie die Meditation angeleitet ist, merke ich bei mir persönlich, jetzt wird es wieder sehr subjektiv, dass wenn einfach die Stimme nur sagt, nimm wahr, dass da welche sind und lass sie wieder gehen, kannst du knicken, auf gut Deutsch gesagt. Gehen lassen einfach so, weil die sagt, ich soll das tun, klappt nicht. Mhm. Dann gibt es aber von anderen eben die Anleitung, beispielsweise, dass Bilder folgen. Und stell dir vor, du bist an einem See oder an einem Fluss eher, da sind einzelne Flosse und du kannst auf jedes Floß jetzt einen Gedanken setzen und dem noch nachschauen, aber dann ist er weg. So, ja. Das fällt mir dann mit Abstand deutlich leichter, als einfach nur zu sagen, okay, du bist da, nicht schlimm, wenn du wieder gehst.
Mhm. Voll. Ja, man denkt ja auch so, okay, lass sie ziehen, aber wohin denn? Also das Hirn, der Hirn braucht ja irgendwie einen Ort, wo man es ablegen kann, einen Ordner auf dem Desktop, wo man weiß, da geht's jetzt hin. Weswegen ich halt auch gern sage, zum Beispiel, wenn man an einem Start steht und weiß, okay, ich habe noch 10 Minuten und wahrscheinlich werden mich 50% meiner Gedanken mindestens nerven, die ich jetzt gerade vor dem Start habe, dass man da genauso dieses Spiel hat, das kann total, also bunt sein. Den einen sage ich, habe einen Gedankenbehälter und einen Gefühlsbehälter, ja, so und schmeißt die da immer so rein, wie in so Mülltonnen, ja, also auch wenn die jetzt nicht schlecht sind, die Gedanken, aber mach die da aktiv rein. Oder mit anderen habe ich diese spielerischen Gedanken so, mach dir bewusst, sind das jetzt Gedanken über die Zukunft oder Gedanken über die Vergangenheit, ne? Und der einzige Zweck von diesen Ansätzen ist ja, dass du in der Metaebene bleibst und dich nicht überidentifizierst mit den Gedanken, sondern weiter der Redakteur bleibst und weiter entscheidest, was mache ich mit diesem Gedanken. Und ob du die jetzt in irgendwelche Behälter einordnest oder ob du die auf irgendwelche Flöße setzt oder ne, sonst was damit machst. Aber dieses sie ziehen lassen macht schon Sinn, weil es jetzt nicht optimal ist, wenn man jetzt negative Gedanken irgendwie laut ausspricht und seinen Frust und Ärger auch noch breit macht. Das sind dann eher so negative Coping-Strategien, so nennen wir das. Das hat eher einen nachteiligen Effekt. Also lieber die dann wieder innerlich ziehen lassen, statt jetzt auch noch seinen anderen Mitbewerbern oder seinem Coach zu sagen, so, boah, ich bin so gestresst oder boah, das frustriert mich gerade so. Da tut man sich selber keinen Gefallen mit, wenn man das dann auch noch so zelebriert und versucht irgendwie loszuwerden. Also im Vergleich zu allen anderen Emotionen, wo ich sagen würde, hey, lass die raus und dann ist es besser, ist so Thema Wut und Frustration, ist eine Emotion, wo es eher von Nachteil sein kann, wenn man die dann ausdrückt und versucht irgendwie loszuwerden, indem man laut wird drüber. Da würde ich eher sagen, da lohnt sich dann die Richtung loslassen, innerlich zur Ruhe kommen, meditieren. Ja.
Das sagt sich jetzt so leicht.
Sagt sich total leicht, klingt schon fast provokativ, aber ist zumindest die Richtung.
Womit hängt das zusammen, wenn das nicht gerade für das heutige Thema zu weit führt, dass es eher nicht förderlich ist, dieser Frustration und dieser Wut Luft zu machen, also indem man es ausdrückt?
Ich Ich kann es dir jetzt nicht auf neurologischer oder hormoneller Ebene irgendwie noch erklären,
Brauchst du
aber
nicht.
zumindest auf der Verhaltensebene, dass man ja von sich kennt, wenn ich diese Wut habe, dann engt sich mein Fokus ein, meine Konzentration ändert sich, man fühlt sich teilweise fast dazu gedrängt, im Verhalten was zu tun, was vielleicht gar nicht so optimal ist. Also ich glaube, es lenkt vor allem den Fokus auf Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja dieses Kontrolle erleben.
Okay. Ja.
Und deswegen sollte alles darauf abzielen, ja, dass wir auch Emotionen haben, die uns ermöglichen, ein Kontrollgefühl zu haben und uns auf das zu konzentrieren, was wir unter Kontrolle haben.
Bedeutet das also auch, wenn ich sag mal so, schon so geübt bin oder in der Lage bin, einfach erstmal festzustellen, okay, ich bin gerade wütend und oder frustriert, aber es ergibt jetzt keinen Sinn, irgendwie dem ganzen Ausdruck zu verleihen, der ganzen Welt um mich rum das mitzuteilen und so weiter und so fort, sondern ich nehme das jetzt wahr, und gebe dem aber keinen weiteren Raum, sondern gucke, wie ich aus diesem Gefühl wieder rauskomme. Da in dem Moment habe ich ja schon auch wieder diesen Aspekt, richtig? Diesen Kontrollaspekt irgendwie aufbringen können, an den Tag legen können. Durch diese Wahrnehmung und die eindeutige, klare Entscheidung, ich gebe dem jetzt nicht den Raum, sondern ich gucke eher, was ich tun kann, dass ich mich nicht mehr so frustriert fühle.
Ja, oder vielleicht gar nicht aktiv den Gedanken als was zu betrachten, was du jetzt kontrollieren müsstest, sondern darauf vertraust, okay, der wird schon wieder gehen. Und was ich jetzt kontrolliere, ist, dass ich meinen Fokus wechsle auf beispielsweise ganz neutrale Selbstgespräche. Also ich wollte niemanden dazu forcieren, wenn er gerade frustriert ist, so Selbstgespräche zu haben wie, boah, macht das gerade hier alles Spaß und es läuft perfekt und so, weil diese Art von Selbstverarsche bringt halt, also ist eher nochmal kontraproduktiv für die Performance. Das sollten wir auf jeden Fall vermeiden, dann so Hauptsache positiv Selbstgespräche zu haben. Aber in dem
Ja.
Moment würde ich sagen, leg dir neutrale Selbstgespräche zurecht oder leg dir, ne, Prozessziele zurecht. Das heißt, Ziele, die sich auf die Qualität der Ausführung beziehen, wie du gerade performen möchtest. So, was möchtest du für eine Pace haben? Was möchtest du für eine Körperhaltung haben? Also, du musst deinem Geist dann andere Dinge zur Verfügung stellen, die deinen Fokus einnehmen können.
Okay, zum Thema Fokus und Fokussteuerung haben wir auch schon eine Folge aufgenommen. Den
Stimmt.
Link dazu packe ich euch in die Shownotes der heutigen Folge. Da könnt ihr nämlich dann direkt im Anschluss an die heutige Folge mal reinschalten. Ich mache mir schnell eine Notiz dazu. Zack. Und eine Frage, die die ganze Zeit gerade in meinem Kopf blieb, gewissermaßen seit der zweiten Hälfte der heutigen Folge, ist: Appellierst du an jede Sportlerin, jeden Sportler, dass so im Laufe der Zeit, wenn man immer mehr Erfahrungen sammelt, man seinen eigenen Weg schon finden wird, um mit diesen Gedanken umgehen zu können, auf welche Art auch immer, ne? Dass man merkt, man hat die und einige Leute können sie wirklich einfach ziehen lassen, einige brauchen Floß auf dem Fluss oder. Oder gibt es für dich, also dass du es sehr individuell belässt und sagst, gönn dir Zeit, setz dich damit auseinander und finde heraus, was der beste Weg für dich ist, um das kontrollieren zu können, um das steuern zu können. Oder hast du so eine Faustregel, klingt immer so hart, aber eine Methode, die du bei ganz vielen Ausdauerathleten anwenden kannst und weißt, die funktioniert einfach. So simpel wie aber auch gut.
Also ich finde, wenn man wirklich gut seine Selbstgespräche handeln möchte, ob die jetzt mit Angst assoziiert sind oder einfach nur irgendwie nervig oder nervös sind, dann gibt es für mich zwei Ansätze, die parallel laufen können und auch parallel genutzt werden können, weil abhängig davon, wie fortgeschritten dein Wettkampf ist, wie müde du bist, wie körperlich erschöpft du bist, funktionieren nur gewisse Methoden. Also man braucht da echt wie so einen kleinen Methodenkoffer, den man anwenden kann und auch geübt hat im Training, dass man genau weiß, boah, bei Kilometer 30 oder bei meinen Trailrunnen so nach so und so viel Höhenmetern, ich kann da gar nicht mehr aktiv irgendwie mir selber gut zureden, sondern dafür funktioniert beispielsweise nur noch dieses achtsame, meditative, diese Distanzierung von den Gedanken, was auch wiederum assoziiert ist mit so einem Flow-Erleben, weil du ja so in dem Moment bist.
Ja.
Deswegen macht es eigentlich immer Sinn, diese Selbstgespräche oder wie man mit seinen eigenen Selbstgesprächen umgeht, für jeden einzelnen Wettkampf wieder neu zu planen. Also sei es auf der einen Seite dieser erste Ansatz, welche Selbstgespräche möchte ich mit mir führen und die gestalte ich auch aktiv.
Mhm.
Da gibt es auch verschiedene Eigenschaften, die zu erfüllen sind, damit die Selbstgespräche auch funktionieren. Und die deponiere ich dann an der Wettkampfstrecke, an Schlüsselmomenten, wo ich weiß, okay, das wird für mich eine Challenge, genau die Stelle. Also wie wenn man sich vorstellt, dass da die liebsten Leute stehen, die man gern um sich hätte im Wettkampf. Und zweiter Ansatz, halt diese Distanzierungsfähigkeit den eigenen Gedanken über, die ist halt extrem wichtig für die letzten Stunden oder Minuten im Wettkampf.
Mhm.
Und das, finde ich, sollte man gleichermaßen trainieren. Außer man hat überhaupt gar kein Problem mit seinen eigenen Selbstgesprächen und redet sich immer positiv zu, dann würde ich sagen, don't change the system, lass es so, wie es ist. Aber die Mehrheit der Athleten und gerade der Athletinnen, die ich kenne, brauchen das Thema, wie gehe ich um mit meinen Selbstgesprächen vor und im Sport.
Ja, also ich glaube, wir können vor allen Dingen jetzt gerade festhalten, dass wir darüber definitiv noch eine gesonderte Folge machen. Thema Selbstgespräche.
Wo wir dann die ganze Stunde mit uns selber reden. Du und
genau.
Ich.
Genau. Erst du eine Stunde, dann ich eine Stunde.
Genau. Dann ist abgehakt, das Thema. Ja.
Denn vor allen Dingen, du sprachst jetzt von dem Methodenkoffer. Ich nehme an, das ist jetzt nichts, was du bildlich gesprochen, wenn jemand jetzt mit dir zusammen die Zusammenarbeit beginnt als Ausdauerathlet oder als Sportler generell, den du dann auf den Tisch stellst und sagst, guck, wir haben hier, ich kann dir nicht alles in einer Session zeigen, weil es ist zu viel, aber die ersten 3 Sessions gucken wir uns diesen Koffer an und dann guckst du quasi ab Mitte unserer Zusammenarbeit und in Wettkämpfen, welches Tool du da am besten für welche Situation nehmen kannst, sondern es ist schon irgendwas, oder was ist irgendwas, ist schon dieser Methodenkoffer, der sich im Laufe der Zeit füllt, aufgrund der Erfahrung, aufgrund der Kompetenz, das, was du mit dem Sportler besprichst und übst, auch in der Praxis anwenden zu können. Und dann hat man irgendwann seinen individuellen Methodenkoffer zur Hand, richtig?
Ja, und es ist auch erstmal elementar wichtig zu prüfen, zu bemerken, was denkt der oder die Sportlerin denn gerade, also im Sport. So manche frage ich und denen ist das gar nicht so richtig bewusst. Sie merken nur irgendwie, frustriert sie ihre Gedanken und dann müssen wir erstmal 2-3 Wochen aufschreiben, notieren, was passiert denn da gedanklich, um darauf einzugehen. Und manchmal wird es total komplex, dass man merkt, hey, das ist gar nicht meine eigene Stimme, sondern die Stimme von meinem Coach oder von meinen Eltern, die ich da ständig höre. Oder da ist irgendwie ein Konflikt in meinem Selbstgespräch. Also es kann ja auch einfach nur ein Symptom von etwas sein, was eigentlich gar nichts direkt mit deinen Selbstgesprächen zu tun hat, sondern mit einem anderen Stressor, würde ich es jetzt nennen, der in deinem Leben existiert. Und wenn man den auflöst, dann sind deine Selbstgespräche auch besser. Ja,
cool.
Aber auf jeden Fall
spannend.
Gibt's nicht so das Selbstgespräch, was man dann einfach anwenden soll, sondern gerade Selbstgespräche profitieren davon, wie so Eselsbrücken, dass man die ganz eigen selber gestaltet, prüft und perfektioniert.
Mhm. Ja, gibt total Sinn. Vicky, ich nehme an, wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Ich würde dich bitten, nochmal kurz zusammenzufassen, abschließend. Was steckt hinter der Wettkampfangst? Also welche Unterkategorien gibt es? Ne? Worunter oder wozwischen unterscheidet man? Und kurz und bündig, welche Ansätze gibt es? Welche Möglichkeiten habe ich, mit dieser Wettkampfangst umzugehen, beziehungsweise sie gar nicht erst aufkommen zu lassen? Kurz und knapp so ein, wie nennt man das?
Kurz und knapp. Ich fühle mich gerade wie in der Schulklasse so. Aber wer möchte es nochmal die heutige Stunde zusammenfassen?
Genau. Darum bitte ich dich. Einfach, weil du das schön. Know-how und die Expertise hast.
Ja. Also, wenn ihr merkt, dass da eine Art von Wettkampfangst bei euch vorliegt, dann ist es total wertvoll, erstmal zu unterscheiden und für sich genauer hinzuhorchen. Merke ich, dass es vor allem so eine körperliche Angst ist, Anspannung, Muskeltonus, der Puls geht hoch. Es ist primär körperlich. Oder merke ich, dass einfach meine Gedanken anfangen zu rasen, ich Leistungssorgen habe, Fluchtgedanken habe, weg möchte aus der Situation. Das wäre so für mich der erste Ansatz, das für sich zu unterscheiden und abhängig davon erstmal auch so diese Einstellung der Angst gegenüber zu gewinnen, okay, ich kann generell Angst haben, ich kann sogar eine gewisse körperliche Anspannung, Schrägstrich Angst haben, die förderlich ist. Und jetzt geht es vielleicht gar nicht darum, direkt diese Angst zu verändern, sondern zu überlegen, wie kann ich es schaffen, dass ich diese Angst gar nicht so als lähmend wahrnehme, sondern sogar als förderlich, indem ich lerne, wie ich diese Angst beeinflussen kann. Also sobald ich es schaffe, ein gewisses Kontrollempfinden zu kriegen für diese Angst und wie auf so einer Skala so ein bisschen hoch und runter zu regulieren, sobald ich das spüre, gewinnt die Angst eher eine förderliche Funktion gewinnen für den Wettkampf, weil sie ja mit einer hohen Aufmerksamkeit und hoffentlich im besten Fall auch so Gegenwärtigkeit zusammenhängt. Und was man einfach mal ausprobieren kann, was natürlich eigentlich auch einer gewissen Anleitung bedarf, aber einfach mal für sich klar zu machen, hey, es gibt Ansatzpunkte, wie ich diese Angst angehen kann, ist entweder Punkt 1, dieses Vorstellungstraining. Das kann man und sollte man im Training an sich auch schon üben, damit es auch dann ja gewohnt erscheint, wenn man es kurz vorm Wettkampf übt, so in den letzten 24 Stunden immer wieder mal, und sich halt die Frage zu stellen, okay, was sind so die entscheidenden Situationen, 2, 3, 4 Situationen, sich die aus verschiedenen Perspektiven vorzustellen und immer wieder durchzugehen. Dann, was auch eher eine mittelfristige Strategie ist, sich über Wochen einzuüben, sowas wie Entspannungsübungen, PMR, autogenes Training, Atemübungen zu machen. Mit diesen Atemübungen könnte man sich auch super hochregulieren, wenn man das bräuchte, für die Leute, die vorm Start eher so einen geringen Tonus haben und denken, boah, ich möchte gerade ein bisschen wacher sein. Ja? Also da könnte man auch sowas machen wie so Atemleiter, dass man versucht, sich immer so höher zu atmen und wacher zu atmen. Das müssen wir auch wann anders besprechen. Genau, Stichwort Selbstgespräche wäre Ansatzpunkt 3, dass man sagt, okay, wenn ich keine Lust habe auf Visualisierungstraining oder Entspannungsübungen, dann setz mal an bei deinen Selbstgesprächen. Dann gucken wir mal, welche Gedanken dir da Stress machen und ob wir entweder eine Distanz gewinnen oder die ersetzen können durch andere Gedanken. Genau, das wären so für mich wichtige Ansatzpunkte. War die okay, die Zusammenfassung?
Das war brillant. Schön. Ich finde es immer sehr, sehr wertvoll. Weißt du, wenn man schon sehr detailliert in die einzelnen Bereiche des Hauptthemas gegangen ist, zum Schluss nochmal als Zuhörerin, als Zuhörer oder auch für mich nochmal so einen Überblick zu bekommen. Was ist aus deiner Sicht das, worauf es jetzt wirklich ankommt, wenn man aus dieser Folge heute rausgeht als Zuhörerin und Zuhörer und sagt, okay, ich habe diese oder jene Situation, ich möchte was dagegen tun, jetzt habe ich Tools an die Hand bekommen und kann ausprobieren, was für mich am besten funktioniert.
Ja, und wenn noch Fragen sind, einfach eine Mail schreiben und nochmal nachfragen.
Genau, das ist der perfekte Punkt, weil allein durch deine Erklärung jetzt habe ich mir gedacht, ja, es ist einfach, wie du auch schon anfangs gesagt hast, so unfassbar individuell, was wen beschäftigt, was wen bedrückt und in welcher Form auch immer Wettkampfangst tatsächlich aufkommt. Also wenn ihr das aktiv angehen möchtet und Vicky vielleicht jetzt aus vielen, vielen Podcast-Folgen schon kennt zu den unterschiedlichsten Themen, die einen so beschäftigen und begleiten können, dann kommt man mit dir in Kontakt entweder direkt über deine Website athleticjoy.de, richtig? Oder du hast ja gerade gesagt, einfach mal direkt eine Mail schreiben. Das ist, hilf mir nochmal weiter, info@,
genau, ja.
Genau, athleticjoy.de. Beide Informationen, sowohl die Website-Adresse als auch die E-Mail-Adresse, packe ich euch selbstverständlich hier in die Shownotes. Und ich bin richtig froh, richtig dankbar, dass wir uns diesem Thema heute angenommen haben, Vicky. Vielen Dank für deine Zeit und dass du dein Wissen wieder mit uns teilst.
Sehr, sehr gerne. Es war mir eine Freude, mit dir zu quatschen.
Jederzeit. Also, euch da draußen auch allerliebsten Dank fürs Einschalten. Mich interessiert natürlich, oder uns beide vor allem, was ihr heute besonders aus dieser Folge mitgenommen habt, ob ihr eventuell schon einzelne Ansätze bei euch angewandt habt und Erfolge erzielen konntet. Schreibt es uns gerne auf den Podcast-Plattformen, wo das möglich ist, einen Kommentar dazu oder direkt eine E-Mail, entweder direkt an Vicky oder uns, coach@powerandpace.de. Das Feedback landet im Endeffekt auf jeden Fall bei uns und bei Vicky im Postfach. Und Wie gesagt, dann bedanke ich mich noch ein weiteres Mal bei dir. Hab mich sehr gefreut, dass wir heute wieder sprechen konnten, unseren Methodenkoffer oder unseren Themenkoffer erweitert haben um eine weitere Komponente und freue mich auf lange oder kurze Sicht, wir werden sehen, auf die Folge zum Thema Selbstgespräche.
Gerne. Und ich wünsche euch da draußen gute Wettkämpfe mit guten Selbstgesprächen und nicht zu viel Anspannung. Ein gewissen Maß, aber nicht too much.
Genau. Also ihr Lieben, macht es gut, viel Spaß beim Training und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before you run. Gotta learn to win to be a champion. Champion.